Vater sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der ein oder andere mag sich noch daran erinnern an meine letzte Predigt im August, am 24. August. Da ging es um den Simeon, nicht Lukas 2, dieser alte Mann, der da von Gott in den Tempel geführt wird und dem Heiland begegnet und diesen und seine Eltern segnet. Und in dieser Predigt habe ich an einem Punkt darauf verwiesen und darüber gepredigt, dass eben ein frommer Mann, da ging es darüber, was einen frommen Mann ausmacht, dass ein frommer Mann, eine fromme Frau, wenn sie den Heiligen Geist haben, Weisungen von Gott erhalten für ihr Leben. Weisungen erhalten. Das war einer von vier Punkten. Aber der hat einige von Ihnen und euch so ein bisschen bewegt und da hat es Fragen gegeben nach diesem Gottesdienst, was gut ist und worüber ich immer dankbar bin. Und diese Fragen bezogen sich dann darauf, ja, wie kenne ich denn den Weg mit dem Herrn halt und wie ist das? Gibt es einen Weg für mich, wirklich einen ganz speziellen Weg halt? Und deshalb möchte ich in dieser Predigt das noch einmal vertiefen. Ich möchte einmal predigen nochmal darüber, wie es ist, den Weg, den Gott für dich vorgesehen hat, den Weg, den Gott dich führt. Und ich habe uns als Predigtext mitgebracht ein wunderbares Psalmwort, ein Vers aus dem Psalm 32, den Vers 8. Da ruft Gott dir und mir an diesem Sonntagmorgen zu: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Jetzt noch einmal. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Amen. Wir wollen beten. Liebe Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses wunderbare, verheißungsvolle Wort, das du uns jetzt schenkst für unser Leben und unseren Weg hier auf Erden. Wir wollen uns Gedanken machen in der Predigt über deinen Weg mit uns. Wir wollen dich bitten, dass du diese Predigt gebrauchen wollest, dass wir tiefere Klarheit und Erkenntnis gewinnen über deine Wegführung für uns. Das wird nur dann gelingen können, dass wir das erkennen, wenn du uns deinen guten Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du, Herr, selber diese Predigt, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben, Gottes Weg für dich, und wie so oft habe ich drei Punkte. Der erste Punkt: Es gibt einen Weg, den du gehen sollst. Ein zweiter Punkt: Gott zeigt dir den Weg, den du gehen sollst. Und ein dritter Punkt: Du sollst Gott um aktive Führung auf dem Weg bitten, den du gehen sollst. Das erste: Es gibt einen Weg, den du gehen sollst. Nun, das ist hier vorausgesetzt in diesem Psalmwort, dass eben Gott hier den König David anspricht und ihm sagt, das, was vor dir liegt, die Tage, die Monate, die kommen werden, da habe ich einen Plan für dein Leben. Ich habe einen Weg, den du als mein Knecht, als mein Diener zu gehen hast. Und ich will dich hin und auf diesem Weg leiten. Aber das setzt eben voraus, dass es für den König David einen Weg gibt, den er gehen soll. Und natürlich viele, viele, viele Wege, die er nicht zu gehen hat. Übrigens, das ist ein großes Thema im Leben des König Davids, nicht? Den Weg, den er gehen soll, und auch immer wieder seine Verfehlungen. Die Wege, die er nicht gehen soll und dann trotzdem geht. Aber es gibt eben für ihn einen Kardinalsweg. Ein Weg, den unser Herr und Gott für ihn rausgesucht hatte, den er gehen sollte und soll. Und es ist nicht nur beim König David so, sondern das ist immer wieder so, wenn wir in der Bibel lesen, dass es für die Menschen einen Masterplan gibt. Einen Plan, den Gott vorhergesehen hat, den sie gehen sollen. Denken wir zum Beispiel an Maria, die hingeht und das Salböl über die Füße Jesu ausgießt. Da auch viel Kritik von den Jüngern einstecken muss. Weil da muss Jesus den Jüngern sagen, nein, das ist genau so, das musste sie tun, das ist die Vorwegnahme für die Salbung meiner Beerdigung, meines Begräbnisses halt nicht. Also sie musste etwas erfüllen, was in Gottes Heilsplan vorgesehen war. Der Brief im Psalm 139, gehört auch zum Psalm Davids, da bittet er ja flehentlich darum und sagt, führ mich bloß auf deinem ewigen Weg. Also David wusste etwas davon, von diesem Masterplan, von diesem Weg, den Gott mit ihm hat. Wenn wir nachher das Vaterunser beten, dann bitten wir, dein Wille geschehe. Das sagt ja, dass in unserer Lebensführung einmal der Wille Gottes eine Rolle spielt, aber dass wir eben auch unseren freien Willen haben. Das ist übrigens immer wieder eine Frage, mit der sich Christen aller Zeiten beschäftigt haben und die auch heute immer wieder an einen Seelsorger herangetragen wird. Gibt es jetzt einen freien Willen für den Menschen oder ist der Mensch in allem, was er tut, vorherbestimmt? Das eine oder das andere nicht. Große Theologen haben sich darüber gestritten. Augustin gegen Pelagius, Luther gegen Erasmus. Die Wahrheit ist, dass die Bibel sagt, es gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ja, es gibt den Masterplan Gottes. Und den hat Gott vorausgezeichnet. Schon vor Urbeginn der Zeiten, davon hat eben der Psalm 139 gesprochen. Aber wir haben auch unseren freien Willen. Das ist wieder so eine der Sachen, die wir im Glauben, in der Theologie nicht übereinander kriegen. Aber die Bibel bezeugt es so. Sowohl den freien Willen, wie auch die Vorherbestimmung Gottes. So ähnlich wie bei der Trinität nicht, ist Gott nun einer oder ist er drei, er ist beides zusammen, sowohl als auch, er ist drei einig. Auch das können wir nicht denken, das ist ein Offenbarungsgeschehen. Und so ist es eben auch mit unserem Weg hier auf Erden. Ja, wir haben eigene Gestaltungsmöglichkeiten, wir haben eigene Entscheidungskraft und trotzdem ist unser Weg vorherbestimmt. Dann ist unser Leben gesegnet, das darf ich an der Stelle schon mal sagen, wenn unsere Pläne, unsere Wegführung, unsere Entscheidungen mit denen unseres allmächtigen Gottes in Jesus Christus übereinkommen. Und das ist auch christliche Existenz, danach zu suchen, dass das deckungsgleich wird. Dass meine Entscheidungen, die ich treffe in dieser Welt, dementsprechend, was Gott vorhergesehen hat für mein Leben. Die Bibel wird davon berichtet, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist haben, also wenn wir zu Christus gehören, dass wir in seinen Leib inkorporiert sind. Dass wir Glieder an seinem Leib sind. Und jeder von uns hat eine Aufgabe am Leib Christi. Das hat eben auch zu tun, eben mit dem Weg, den wir zu gehen haben. Dass wir als Glieder am Leib eine ganz bestimmte Funktion im Reich Gottes haben. In Epheser 1 wird das beschrieben, da heißt es, in ihm, also in Christus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein bisschen schwer formuliert, aber so steht es nun mal im Neuen Testament. Nicht Gott hat uns vorherbestimmt, Glieder am Leib zu sein, so könnte man es auch sagen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist so die Gesamtaufgabe, die in unserem Leben steht. Also wir haben alle unterschiedliche Wege. Wir haben auch alle unterschiedliche Aufgaben im Reich Gottes und Funktionen. Aber die Gesamtaufgabe, die wir als Christen, als diejenigen, die den Heiligen Geist gemeinsam haben, ist, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Das steht als Gesamtwunsch und Gesamtaufgabe Gottes für dein Leben über all den Tagen, all den Jahren, die der Herr dir gibt, hier auf Erden. Das ist der Gesamtplan. Was im Einzelnen deine Aufgabe ist und dein Weg vor, da kommen wir gleich noch zu, das hast du zu erkennen. Aber das sagt die Bibel für uns alle, die wir zu Christus gehören. Wir sollen hier in dieser Welt existieren zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das ist, wie gesagt, das Gesamtziel. Und wenn wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben hier, dann ist es auch klar, dass wir am Ende unserer Wegführung hier eines Tages in der Ewigkeit sind, beim Herrn Jesus halt, wo wir dann nur noch im Lob sind halt. Das Spannende ist, wie man diese allgemeine Aufgabe dann runterbricht und wie man dann schaut und erkennt, was ist denn jetzt meine spezielle Aufgabe? Das ist die allgemeine, die ist allen Brüdern und Schwestern und mir auch gleich. Aber was ist denn meine spezielle Wegführung? Was ist denn der Weg, den du mit mir vorhast? Und das ist das Tolle, dass Gott einem das immer wieder zeigt. Dass er immer wieder klare Platzanweisungen gibt. Und immer wieder sagt, geh diesen Weg und da geh nicht durch. Ich habe gestern jemand aus unserer Gemeinde getraut. Der wollte eine noch schönere Kirche als in die Martini-Kirche. Der wollte gerne in Hildesheim, in der Michaeliskirche heiraten. Und da haben wir auch die Trauung vollzogen. Wunderbares Gebäude, UNESCO-Weltkulturerbe. Und als ich da reinkam, war das alles voller Touristen halt nicht. Also liefen Hundertschaften halt durch und guckten sich das alles an. Das war nun der Museum in der Kirche. Und dann kam irgendwann der Küster und mit dem sprach ich so. Und sehr schnell haben wir gemerkt, dass wir so eine Blutgruppe haben. Nicht? Man könnte sagen, Küster irgendwo in der Kirche, das sind nicht die einfachsten Leute, wenn man als fremder Pastor hinkommt. Nicht? Und dann haben wir uns ein bisschen angenähert und irgendwann ließ er dann richtig raus. Er sagte, ich wäre so traurig, ich könnte das kaum mehr aushalten. Nicht? Hier wäre so wenig Glaube auch von den Pastoren, die da Dienst täten und da warm schimpfen und da machen halt nicht. Und er wollte doch für Jesus etwas tun halt nicht. Und dann hat er einen Satz gesagt, der mich sehr gefreut hat. Er hat gesagt, wissen Sie, Pastor hat sogar gesagt, ich kann ja nicht predigen, aber ich kann fegen, ich kann Elektrik und ich kann die Mikrofone einstellen. Und das ist mein Platz. Und egal was ist, das will ich mit ganzer Liebe, mit ganzer Intensität tun. Habe ich gedacht, wow, er hat es verstanden. Und das war eine tolle Begegnung. Wir haben nachher noch gebetet, halt nicht in der Sakristei, halt nicht um Erweckung, auch in dieser Kirche, halt nicht. Das war wunderbar zu sehen. Da hat einer nach einem Weg gefragt und Gott hat ihm den Plan gewiesen oder noch erzählt, wie er aus Ostfriesland dort nach Hildesheim geführt worden ist. Ein ganz tolles Geschehen. Ein ganz tolles Geschehen, wie Gott jemandem ganz speziell gesagt hat, das ist der Weg, den du gehen sollst. Und an diesem Platz, wo du jetzt stehst, da darfst du dann mithelfen, Reich Gottes zu bauen. Ich sage das auch immer wieder, die Plätze, die wir zugewiesen bekommen, das sind häufig nicht unsere Lieblingsplätze. Also die Bibel berichtet davon nicht, dass auch gestandene Gottesmänner, die haben so Pläne, was sie gern machen wollen. Und das ist vermeintlich so theologisch richtig. Aber der Herr sagt häufig nein und gibt eine andere Platzanweisung. Also zum Beispiel der König David, von dem ja dieses Wort ist, dass er dieses Wort von Gott erhalten hat, der hat einen großen Plan gehabt. Nachdem er ganz Israel erobert hat, er nicht, was war das im Feld, er wollte eins tun. Er, der große Gottesmann, er wollte den Tempel für den Herrn bauen. Und das ist ein wichtiges Unternehmen, gar keine Frage. Er wollte das nicht. Das hat er gesehen. Und Gott hat ganz klar eingegriffen in seinem Leben. Hat er gesagt, stopp, du nicht. Das ist nicht deine Aufgabe. Von dir hat was ganz anderes verlangt. Nicht? Du musstest mit dem Schwert, mit all dem Blut und du konntest die Psalme schreiben. Aber dein Sohn, wem gehört diese Aufgabe? Der bekam dann die klare Anweisung, das zu tun. David durfte es nicht halt nicht. Salomo hat es dann getan. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder danach fragen, was möchte Gott denn mit uns? Und wo ist der Platz, wo wir uns hinstellen? Und das sind häufig die Plätze, die wir gar nicht wollten, halt nicht. Vieles im Reich Gottes funktioniert deshalb nicht, weil viele Gemeindeglieder und manchmal auch die Pastoren Plätze einnehmen, wo der Herr gar keine Berufung zugegeben hat. Der alte Bischof Wetzel, Sie wissen, den ich sehr schätze halt nicht als ganz gläubigen Mann, Bischof vor 100 Jahren in der Bayerischen Landeskirche, hat einmal gesagt, an nichts leidet die Kirche so sehr, wie an den nicht berufenen Amtsträgern. Also denen, die meinen, wir machen hier was Richtiges und meinen, so den kirchlichen Betrieb aufrechterhalten zu müssen und hängen sich auch richtig rein in eine vermeintlich äußerlich gute und wichtige Aufgabe, aber haben gar keinen Beruf Gottes dazu. Das war gar nicht die Vorhersehung Gottes, die er geplant hatte, sondern man hat sich mit seinem eigenen Willen darüber hinweggesetzt. Ich stehe hier, weil Gott mich hier hingestellt hat. Das war auch nicht meine erste Wahl, das habe ich auch schon 20 Mal euch erzählt und ich weiß, viele können schon gar nicht mehr hören. Ich wäre gerne in meiner alten Gemeinde geblieben. Aber da war der Punkt gekommen, wo der Herr klar gesagt hat, stopp, bis hierhin und jetzt ist zu Ende und jetzt ab nach Bremen. Auch Pfarrer war nicht das, was ich unbedingt wollte. Als ich bekehrt war, da habe ich Mitarbeiter mit bearbeitender Jungschau und überall halt nicht, aber ich wollte, das habe ich auch schon mehrfach erzählt, Soldat werden halt nicht. Das war mein Wunsch, aber gedacht, da kannst du auch als Christ arbeiten. Aber der Herr hat auch da ein klares Stoppschild gesetzt und hat ganz klar gesagt, das ist nicht der Weg, den du zu gehen hast. Du werde Pfarrer. Das war nicht irgendwie so, dass ich das unbedingt wollte, mich darauf gefreut hat, sondern ich habe dieses Studium wirklich mit so einem Aber auch aufgenommen, mit einem gewissen Widerwillen halt nicht, weil auch so die gesamten Theologen nicht so mir entsprochen haben mit meinem Geist, gerade damals so in den 80er Jahren, so friedensbewegt und dann die Birkenstock tragen und dann alles hier nicht mit grünen Wellen und sowas. Das war es alles für mich, aber Gott hat es gesagt. Und wichtig ist, dass wir das tun, was Gott sagt, dass wir den Weg gehen, den wir gehen sollen, nach seinem Heilsplan, nach seiner Vorhersehung. Und das möchte ich euch bitten zu tun. Fragt immer, immer, immer nach dem Weg, den ihr gehen sollt. Wenn ihr heiratet, wenn ihr den Beruf wählt, wenn ihr Investitionsentscheidungen zu tun habt und erst recht, wenn ihr Arbeit im Reich Gottes aufnimmt. Immer wieder Gott darum bitten, dass er euch leiten möge durch seine Augen und dass er auch verhindern möge, wenn ihr falsche Wege geht. Das Erste, es gibt einen Weg, den du gehen sollst. Ein zweites, Gott zeigt dir den Weg, den du gehen sollst. Das Tolle ist, dass dieser Weg nicht irgendwie nebulös vor uns liegt und wir wüssten davon nichts. Dass er irgendwie verborgen bleibt, so wie bei einer Lotterie, wo man samstagabends erwartet, welche Zahlen kommen denn und es kann alles passieren. Nein, Gott zeigt uns den Weg. Das ist ja hier deutlich in unserem Predigtvers. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Gott zeigt uns den Weg. Und nicht nur dem König David, das ist hier nichts Singuläres. Ich habe eben gesprochen von dieser Predigt über den Simeon eigentlich. Wenn Sie und ihr euch erinnert an diese Bibelstelle, da geht es in dem Predigttext halt nicht. Und er wurde geführt vom Heiligen Geist in den Tempel an diesem Tag. Und der Heilige Geist hatte ihm ein Wort gegeben halt nicht, dass er den Heiland, den Christus, sehen würde. Und deshalb wartete er ja auf den Trost Israels, auf den Messias. Oder denken wir an Hananias, der zu Saulus geschickt wird, nicht, der davor Damaskus die Bekehrung erlebt hat, nicht, da spricht der Herr ganz klar zu dem Hananias und sagt, geh hin, dort ist ein Mann halt in einem Haus, der heißt Saulus, und dem musst du die Augen öffnen, dem musst du taufen und dem musst du dich kümmern halt. Ganz klare Weganweisung, auch wieder so eine Weganweisung, die dem Hananias nicht gefällt, nicht. Der sagt, da muss ein Irrtum vorliegen. Nicht der Saulus, das ist ein ganz, ganz mieser Verbrecher, den kannst du nicht gemeint haben. Und dann sagt Gott, und geh mal schön hin, er ist mein auserwähltes Werkzeug. Und dann sagt er dem Hananias, was er alles vorhat, sagt, den will ich schicken vor die Könige, vor die Völker, und er muss meinen Namen bekennen, und der muss viel leiden. Also er kriegt der Hananias schon offenbart, was mit dem Saulus, mit dem Weg des Saulus, der eben auch vorherbestimmt ist, dran ist. Oder denken wir dann an Paulus selber und Barnabas bei den Missionsreisen halt nicht, die gehen nicht los, weil sie sagen, wir wollen so ein bisschen Abenteuerurlaub machen, halt nicht in der heutigen Türkei, sondern der Heilige Geist spricht zu ihnen und sagt, raus, ihr müsst das Evangelium noch anderen bringen. Also der Weg wird klar gezeigt. Letzten Sonntag hatten wir ja so als Oberthema Jesus, der gute Hirte. Und das ist ja ein Grundprinzip also eines Hirten, dass er seinen Lämmern, seinen Schafen zeigt, wo es lang geht. Dafür ist ja ein Hirte da. Und wir sind Schafe seiner Weide. Und so wie unser guter Hirte Jesus Christus zu uns steht, dass er uns behütet und bewahrt mit seinem Stecken und Stab, genauso führt er uns auch und zeigt uns den Weg, den wir zu gehen haben. Und da fragen immer wieder Geschwister, ja, Herr Pastor Lotze, Sie stehen eben oben auf der Kanzel und da wird immer so vollmundig erzählt, was Sie da erkannt haben. Und da werden wieder auch Beispiele erzählt aus der Kirchengeschichte, wie Menschen das erkannt haben. Wie kann ich das denn verstehen? Wie passiert das denn konkret? Das würde ich mir ja so wünschen halt. Und ich brauche das vielleicht auch gerade für meine Situation, dass der Herr mir den Weg zeigt. Wie tut das denn Gott, dass er uns den Weg zeigt, auf den wir gehen müssen? Und da habe ich drei Punkte, die ich uns mitgebracht habe, wie Gott das tut, wie dass er uns den Weg zeigt. Der erste, er zeigt uns den Weg durch sein heiliges und lebendiges Wort. Das ist der erste und das ist der Hauptweg, wie Gott Wegführung schenkt. Wenn wir die neutestamentliche Lesung hören, dann schließe ich immer mit einem Wort aus Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Und dann antwortet die Gemeinde Halleluja. Das ist also ein liturgisches Element. Das machen wir jeden Sonntag. Manch einer wird es nur so mitmachen, weil es eben gemacht wird und weil eben die Orgel so schön dröhnt, halt nicht, wenn man so mitsingt. Aber der tiefe theologische Sinn, der dahinter steckt, das ist gewaltig. Also, ja, also ich mache nichts hier im Gottesdienst, was nicht wirklich auch Sinn hat. Und was eben theologisch keinen Sinn macht, machen wir das nicht mehr. Gar kein Thema. Aber das macht absolut Sinn halt nicht. Denn wir hören das Wort Gottes. Heute war es Matthäus 7. Und dann sage ich das halt nicht. Das ist das Wort Gottes für unser Leben, das ist die Leuchte nicht. So wie mit einem Auto, wenn ihr mit dem Auto fahrt durch Dunkel, stockfinstere Nacht irgendwo im Wald halt nicht. Ohne Licht wisst ihr nicht, wo es hergeht. Aber wenn wir das Evangelium hören, dann geht auf einmal wie beim Autofahren das Licht an. Und dann sehen wir, was vor uns ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gott sagt uns immer wieder ganz klar durch sein Wort, was wir zu tun haben. Dazu müssen wir natürlich im Wort lesen. Das ist ja auch meine zu einer Generalthemen halt. Lest im Wort, lest im Wort, lest im Wort. Aber wenn ihr euch mit dem Wort auseinandersetzt, werdet ihr klar und deutlich Wegführung erkennen. Jetzt erzähle ich tatsächlich so zwei, drei Geschichten aus der Kirchengeschichte, wie das passiert ist, um das deutlich zu machen. Antonius, der große Mönchsvater, ganz gewaltiger Mann halt, nicht? Der über 100 Jahre alt wurde, nicht? Und der viel geprägt hat in der alten Kirche. Der war eine Zeit lang kein Christ und irgendwann, er war Sohn von reichen Kaufleuten, besucht er eine Kirche und kommt in die Kirche hinein. Und in dem Moment, wo er den Kirchraum betritt, wird eine Lesung gehalten über Matthäus 19. Das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Und da hört er dieses eine Wort: Gib alles, was du hast, den Armen und folge mir nach. Und das erkennt er in diesem Moment, dass das seine Wegführung ist, dass er gemeint ist. Dass das jetzt nicht nur irgendwie so eine Teilhabe an einem liturgischen Element ist, das da vorne ein Bruder gelesen hat, sondern er kennt, Gott spricht mich hier an, das hat er genau gemerkt. Und setzt das knallhart um, zum Entsetzen seiner Freunde, seiner Bekannten, gibt seinen großen Reichtum weg und den Vorhang nur noch für Jesus, geht in die Wüste, betet, segnet Menschen halt, ein gewaltiges Leben. Er hat das Wort Gottes gehört und hat das befolgt. Mich ein großes Vorbild im pastoralen Dienst ist der Pastor Traugott Hahn, ein Pastor aus dem ehemaligen Ostpreußen, in Dorpat, heute in Estland liegen. Da war der Pastor zur Zeit des Ersten Weltkrieges halt, war auch dort Universitätsprofessor halt, und während des Ersten Weltkrieges wurden ja aus dem Teil schon Teile Ostpreußens besetzt von der Roten Armee, und das passiert auch 1917 halt, die Rote Armee rückt vor und alle müssen fliehen, die ganze Gemeinde flieht halt nicht, und der Pastor auch, der macht sich auf den Weg halt und haut ab halt, weil er sagt, ich habe Angst, und lässt auf die paar Schärfe, die noch da sind, zurück halt und sagt, ich muss da mein Leben mit meiner Familie in Sicherheit bringen. Wie er auf der Flucht ist halt, liest ein Wort aus Johannes 10. Der Mietling, der nicht der Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Pastor, der gerade seine Gemeinde verlassen hat, weil da Soldaten anrücken, bekommt dieses Wort. Und er erkennt, das ist mir gesagt, das ist für meine Wegführung. Ich gehe in die falsche Richtung. Nicht nach Westen. Ich muss zurück. Ich muss zurück zu meiner Gemeinde, zu den Schafen, die mir anvertraut sind. Oder gehe zurück, hält Gottesdienst, obwohl die Rote Armee das verbietet, wird schließlich verhaftet und wird dafür hingerichtet, weil er eben nicht geschwiegen hat vom Evangelium. Ein treuer Zeuge für das Evangelium, der mir immer wieder persönlich Mut macht, einfach auch wenn er schon fast 100 Jahre tot ist, zu sagen, das ist wirklich Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Klare Wegführung. Und auch ich habe das in meinem Leben immer wieder erfahren. Es war nie so, dass ich nicht genau wusste, was Gott von mir möchte. Es war aber ganz häufig so, dass ich da keine Lust drauf hatte. Und dass ich versucht habe, mich da irgendwie zu arrangieren und so durchzuholen. Ich weiß noch genau, wie ich in Siegen unten in der Gemeinde mich bei der Feuerwehr engagiert habe. Ich wollte nie was mit Feuerwehr zu tun haben. Feuerwehr ist so ganz weit weg, wenn man im Siegerland beim CVM unter Gemeinschaftskreisen aufgewachsen ist, ist das das Allerletzte, wo man hingeht. Feuerwehr ist Feuerwehr, nicht? Die saufen nur und dann haben sie ihre Autochen und dann machen die und tun die. Und irgendwann bei der Verabschiedung unseres Stadtbauens, Brandmeisters vor Ort im Dorf, wo ich dann war und wo ich eingeladen war, und habe dann Grußwort gesagt, aber einfach nur, weil ich eingeladen war als Pfarrer, kommt der Kreisbrandmeister zu mir und sagt, dich kann ich gebrauchen, du musst bei uns mitmachen. Boah, was war mir das Leichteste, das abzusagen? Sagen, das tut mir leid, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun, halt, es gibt ja ein Wichtigeres, halt, hier Pfarrer, als bei der Feuerwehr mitzumachen, halt, nicht? Und dann erzählt, ja, aber wir haben so viele Leute, nicht, und die psychologischen Belastungen, wir müssen so ein Team aufbauen, das musst du machen. Ich habe gesagt, geht nicht. Dann rief der zwei Tage später noch mal bei einem Mensch, überleg dir das doch halt nicht. Und ich habe wieder freudigen Herzens abgesagt. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich abgesagt habe, wie ich dann für den Konfirmandenunterricht was gesucht habe. Wollte was machen zu meinem herzlichen Samariter, hatte da was in der Schublade. Und da habe ich diesen Text gesucht, auch eine ganz wunderbare Bibelarbeit. Und in der Bibelarbeit stand dann drin, über diesen barmherzigen Samariter, der Nächste ist nicht der, von dem du entscheidest, dass er dein Nächster ist, sondern der Nächste ist der, der von dir möchte, dass er dein Nächster ist. Das war meine theologische Auslegung, die mir dann meine Bibelarbeit neu sagte. Boah, da habe ich so drum gerungen und habe ich gemerkt, wie der Herr mich durch dieses Wort unruhig gemacht hat. Ich wollte da nicht hin, das war ein ganz großes Aber. Boah. Aber schließlich war es dann so, wo ich gesagt habe, das musst du machen. Habe ich auch unserem Presbyterium gesagt, ich habe einen Auftrag von Gott bekommen, ich muss das tun. Habe dann zugesagt und habe dann für 8 Jahre diesen Dienst auch in der Feuerwehr parallel zu meinem Gemeindeamt gemacht. Das war unglaublich gesegnet. Es war toll, nicht weil ich das gemacht habe, sondern weil Gott das vorbereitet hat. Nicht, weil er das vorbereitet hat, ich habe gesagt, da musst du hingehen und da musst du mein Zeuge sein. Es war so toll, auch was ich missionarisch und evangelistisch an dieser Stelle machen konnte. Auch wie sich mein Bild über Feuerwehr verändert hat. Aber das ist eben heiliges, lebendiges Wort. Gott hat zu mir gesprochen, durch sein Wort, nicht? Lukas 10. Die Frage war nur, es wäre leichtes gewesen, das auszublenden. Das wäre so verständlich gewesen. Er hätte von den Frommen in der Gemeinde keiner mit ihm aber zugehabt, wenn ich sage, zur Feuerwehr gehe ich nicht noch hin. Gott spricht zu ihm und zeigt uns, dass das Erste den Weg durch sein heiliges und lebendiges Wort. Und das, was ihr hört, ganz konkret, ob das ist für eure zwischenmenschliche Beziehung, für euren Konflikt, für euer Geld, für euren Dienst im Reich Gottes, tut es, setzt es um. Ein zweites, wie Gott uns führt, ist der gesunde Menschenverstand. Gott führt uns auch durch den gesunden Menschenverstand. Im Anschluss an den Predigtvers heißt es hier direkt, das ist ganz interessant, im Vers 9, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Jetzt kommt es, seid aber nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind. Also, das setzt die Bibel hier voraus, auch einen gesunden Menschenverstand halt nicht. Denn das Wort Gottes ist das Erste und Wichtigste. Aber wir dürfen eben auch unseren Verstand anstrengen. Nicht alles, was wir an Fragen haben über konkrete Wegführung, wird 1:1 in der Bibel so beantwortet. Aber wir dürfen natürlich darüber nachdenken. Wir dürfen zum Beispiel darüber nachdenken, was hätte denn Jesus jetzt in meiner konkreten Situation getan? Wie hätte sich der Heiland verhalten? Und das, was ihr dann im klaren Verstand euch ergründen könnt, aufgrund eurer Kenntnis der Schrift, das dürft ihr dann tun. Ich lebe das leider auch wieder auch im frommen Bereich. Es gibt immer wieder auch ganz ernste Geschwister, die sich manchmal da rein verlieren, dass die jede Entscheidung von einem Zeichen Gottes abhängig machen. Das kann bis hin zu einer Besessenheit führen. Ich sage das wirklich, das kann der Teufel sich zu eigen machen. Nicht, wenn man morgens im Bett liegt und danach fragt, mit welchem Fuß stehe ich denn zuerst auf? Was ist eher zum Lob Gottes, der linke oder der rechte Fuß? Und welches Kleid soll ich denn anziehen? Das blaue, das gelbe oder das rote? Glauben Sie mir, habe ich alles schon gehabt. Das ist kein Thema, wo Leute fragen und bitten um Zeichen, dass sie ja alles richtig machen wollen. Aber das ist genau das, was hier gemeint ist. Nur werdet nicht ohne Verstand halt nicht. Darum geht es wirklich nicht. Das ist egal, ob ich mit einem gelben, blauen oder grünen Kleid Gott lobe oder mit dem linken oder rechten Fuß aufstehe. Das spielt keine Rolle. Es gibt einen gesunden Menschenverstand. Und den dürfen wir gebrauchen. Und dann erkennen wir da auch immer wieder die Wege Gottes. Es gibt eine tolle Rabbi-Geschichte, die erzähle ich immer an dieser Stelle, wenn ich über diesen Punkt spreche, über den gesunden Menschenverstand. Da wird erzählt von einem Rabbi in Israel. Er wohnt in einem Dorf, das droht, überflutet zu werden. Und das Dorf muss evakuiert werden halt, nicht nur die Leute wollen den Rabbi rausbringen. Da sagt der Rabbi, ich brauche dich nicht wegzubringen, Gott wird mich retten. Das Wasser kommt so in das Dorf hinein und dann kommt die Armee mit einem Schlauchboot, weil das Wasser bereits so hoch ist, dass man nicht mehr zu Fuß gehen kann. Und die Soldaten sagen zum Rabbi, der als Einziger noch im Dorf ist, Rabbi, wir müssen dich mitnehmen, steig bitte ins Schlauchboot. Er sagt, nein. Gott wird kommen und wird mich retten. Das Wasser steigt weiter, der Rabbi muss sich aufs Dach setzen, halt nicht. Da kommt die Armee mit einem Hubschrauber und macht über Megafon ihm klar, dass wenn er jetzt nicht einsteigt, dass er dann ertrinken wird. Und wieder lehnt der Rabbi und sagt, nein, Gott wird eingreifen, wird mich retten. Was passiert? Das Wasser steigt, der Rabbi ertrinkt nicht. Und sagt die Geschichte, die ist nicht biblisch, aber sie macht es gut deutlich, das ist ein Beispiel, nicht steht vor dem Allmächtigen und beklagt sich furchtbar darüber, halt nicht, dass er nicht eingegriffen habe. Dann sagt Gott, was soll ich denn auch tun? Ich habe dir die Dorfbevölkerung geschickt, das Schlauchboot und eben auch den Hubschrauber. Das meint eben Wegführung Gottes, eben auch mit klarem Verstand zu erkennen, ihn zu gebrauchen, nicht wie Rosse oder Maultier zu werden und sich selber irgendwie zu überhöhen und von Gott zu verlangen, er möge irgendwelche extraordinären Dinge tun, die er, und damit komme ich zum dritten Punkt, wie Gott führt, aber auch ab und an tut. Aber das ist absolut außergewöhnlich. Das ist nicht die Regel. Das ist ein Sonderfall. Das Erste, was Gott tut, nochmal, ist leiten durch das heilige und lebendige Wort. Und man erkennt es dann, wie der Geist durch ein Wort zu einem spricht, dass man selber gemeint ist. Das Zweite ist, dass der Gebrauch des gesunden Menschenverstandes. Aber das Dritte, was Gott hat, ist tatsächlich das außergewöhnliche Wege, die gegangen werden. Zum Beispiel durch Träume. Das Lesen in der Bibel, wie eben Josef geführt wird, sowohl der Josef in Ägypten im Alten Testament, wie der Josef, der Mann Marias, halt wird klar gesagt, wird, geh nicht zurück in dein Heimatland, sondern geh einen anderen Weg nach Ägypten halt nicht. Es gibt Visionen, auch das wird geschenkt, zum Beispiel Paulus, als er nach Mazedonien kommen soll, halt. Es gibt eine ganz tolle Begebenheit, nicht? Also, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten im Alten Testament, wie der Prophet Bileam hingehen soll und soll im Auftrag anderer Könige Israel fluchen. Und dann geht er hin, ist im Auftrag und will dahin und der Herr sagt, diesen Weg darf er nicht gehen. Und er stellt den Engel des Herrn vor diesen Esel. Und der Esel geht nicht weiter, weil der Esel erkennt, was da los ist, nicht? Und der Bileam tritt in den Esel rein, schlägt ihn und wirkt in den Esel, bewegt sich keinen Meter, geht schließlich in die Knie halt und der ist so sauer, die Bileam will den umbringen halt, nicht? Und dann schenkt Gott was ganz Ungewöhnliches, lässt den Esel sprechen und sagt zu dem Bileam, sagt der Esel zu dem Bileam, habe ich dir schon einmal den Gehorsam verweigert? Und dann diskutiert der Bileam noch mit dem Esel und dann schnallt er auf einmal, ach du liebe Zeit, ach du liebes Wesen, was ist denn jetzt los? Der Esel hat es geschnallt, ich nicht, halt nicht. Das ist manchmal so, aber das ist der außergewöhnliche Weg. Der außergewöhnliche Weg, den Gott geht. Das ist kurz immer wichtig, wenn wir solche Dinge haben. Auch damit hat man als Pastor zu tun, dass einen Geschwister fragen, ich habe das und das geträumt, ich habe das und das erlebt. Ihr dürft eins sicher sein, wenn es von Gott ist, wird er das immer wieder bestätigen durch sein Wort. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir Dinge nicht falsch verstehen. Wir haben es eben gehört, es gibt so viele falsche Propheten. Und der Widersacher versucht immer wieder Dinge auch zu tun, auch die so vermeintlich geistlich richtig sind halt, nicht? Dass er Leute verführt, Dinge zu tun, zu denen sie nicht berufen sind. Ja, Gott führt manchmal auch auf ungewöhnliche Weise und dass er uns wirklich übernatürliche Erkenntnisse schenkt hat. Aber wenn ihr sowas erlebt, werdet ihr immer, immer, immer erfahren, dass es dann auch bestätigt durch sein Wort. Also das ist wichtig. Gott zeigt uns den Weg, den wir zu gehen haben. Da darfst du sicher sein. Das möchte ich dir zusprechen, auch für deine ganz konkrete Situation. Gott hat einen Plan für dein Morgen, für den nächsten Monat, für das nächste Jahr. Und ich möchte dir Mut machen, einfach dich hinzusetzen, hinzuhören auf sein Wort, um zu erkennen, wie der Herr dich führt und was er mit dir vorhat. Ein drittes, du sollst Gott um aktive Führung auf dem Weg bitten, den du gehen sollst. Ich habe eben davon gesprochen, im zweiten Punkt, dass Gott den Weg zeigt. Und jetzt rufe ich euch dazu auf, dass ihr ihn um aktive Führung bittet. Es gibt einen Unterschied zwischen zeigen und führen. Das eine ist, dass uns Gott ihn wirklich zeigt, den Weg. Aber weil wir manchmal so düsig sind und so ungehorsam, brauchen wir Menschen immer wieder auch, dass wir klar geführt werden. Also um den Unterschied von zeigen und führen nochmal deutlich zu machen. Vor einiger Zeit war ich bei einem Freund eingeladen zur Jagd, ein riesengroßes Waldgut und dann hat er mich zum Ansitz bringen wollen, hatte so eine kleine Karte und dann hat er mir so den Weg zum Hochsitz von dem großen Weg, wo wir mal aufgestanden, beschrieben, sagte, du musst jetzt erst durch dieses Buchenaltholz nicht und da kommt eine Fichtenverjüngung, da kommt so ein kleiner Weg, da musst du rechts rum, da kommst du mal zum Birkenhain und dann musst du da nochmal links gehen, kannst du eigentlich gar nicht verfehlen. Das hat er mir dreimal gezeigt und es war klar, das war so kompliziert, das finde ich nie. Das hat er dann aufgeschnallt und hat er gesagt, komm, ich bringe dich besser lieber zum Hochsitz. Also erst hat er es mir gezeigt, aber das ist ja manchmal nicht ganz einfach, wenn man was gezeigt bekommt halt nicht. Und dann hat er mich quasi bildlich an die Hand genommen und hingeführt, bis ich den Hochsitz sehen konnte und dann habe ich den Weg auch gefunden. Bin mir ziemlich sicher, wenn ich ohne ihn gegangen wäre, wäre ich dann nie angekommen bei diesem Hochsitz. Und so ist es mit uns auch. Gott zeigt uns häufig den Weg, dann erkennen wir Dinge. Aber wir sind, wie gesagt, häufig so abgelenkt, lassen uns von anderen Einflüssen drum ablenken. Der Widersacher versucht uns, dass wir dann nicht am Weg bleiben und dass wir uns verirren. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder auch um die Führung Gottes zu bitten. Dass man nicht nur darum bittet, dass er es einem zeigt, sondern dass man ganz, ganz, ganz intensiv auch bittet, Herr, führe mich. Also das war ja das, was wir in der alttestamentlichen Lesung heute gehört haben, im Psalm 139, wie der König David schließt. Er sagt, erforsche mich, guck in mein Herz hinein und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und führe mich auf deinem ewigen Weg und bewahre mich vor dem bösen Weg. Das ist etwas ganz Wichtiges. Gott da aktiv auch drum zu bitten. Gott ist ein Gott, der uns die Freiheit lässt. Und Gott möchte in manchen Dingen wirklich auch gebeten werden. Er möchte, dass wir uns auf seinem Weg leiten. Aber er tut es umso intensiver, wenn wir ihn aktiv darum bitten. Und dazu möchte ich euch einfach aufrufen. Nicht? Bittet ihn um seine Führung. Gerade wenn er vor einem schweren Wegabschnitt steht, dass er sagt, Herr, führe du mich. Ich weiß den Weg nicht, so wie wir es zu Beginn des Gottesdienstes gesungen haben. Aber du weißt ja. Und befiehlt euch Gott an. Mein Lieblingswort aus der Bibel, das wisst ihr, ist Psalm 37, Vers 5, ist das Wort, was ich jeden Sonntag lese in der Bibel. Die Bibel hier bei uns ist immer aufgeschlagen. Psalm 37, Vers 5, eben von dieser tollen Aussage: Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und das tue ich immer, wenn ich hier bete, dass ich den Weg, der jetzt vor mir liegt, diese 60 Minuten oder 70 Minuten Gottesdienst, Gott anbefehle und ihn bitte um Führung. Nicht nur, dass er mir das zeigt, sondern dass er knallharte Führung übernimmt, mich als seinen Diener in die Hand nimmt und klar führt, damit das, was ich sage, bei euch wirklich ankommt als Gottes Wort. Denn wenn es aus mir selber herausfällt, so nach meinen Erkenntnissen, dann bin ich ganz schnell am falschen Weg halt. Ich brauche die Führung ganz, ganz intensiv. Und das Tolle ist, dass Gott führt mich. Psalm 23, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, nicht? Er führt mich zum frischen Wasser. Das ist total, ja, ein Gott, der uns führt halt nicht. In 1. Petrus 3 heißt es einmal, Christus hat gelitten, um uns zu Gott zu führen halt nicht. Christus ist gestorben und Gott möchte uns führen halt nicht. Aber er tut das umso intensiver, je mehr wir darum bitten, dass er das tut. Und das möchte ich dir mitgeben, einfach für die nächste Zeit, dass du hingehst und um wirklich klare Wegführung bittest. Auch wenn du Entscheidungen getroffen hast, dass du es dem Herrn immer wieder hinlegst und sagst, Herr, wenn das nicht in Ordnung ist, wenn das nicht dein Wille ist, dann mach die Türen fest zu. Das ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder als gläubige Menschen, als diejenigen, die den Heiligen Geist haben, auch wirklich immer wieder als Knechte Jesu Christi unter den Oberbefehl Gottes stellen. Und nicht, dass wir denken, ja, wir haben es ja erkannt und machen dann unsere Dinge und fragen gar nicht mehr nach dem Willen Gottes. Frag danach und bittet den Herrn und Heiland immer wieder, wenn Dinge falsch sind, dass er eingreifen möge und dass er es verhindern möge, dass ihr auf falschen Wege geht. Und wenn er das tut, dann dürft ihr ganz sicher sein, dass der Herr euch führen wird. Und dass ihr dann euch auch gar keine Gedanken machen müsst, egal was da kommt. Egal was passiert, er ist dann da. Wir haben das Lied gesungen, befiehl du deine Wege. Wir haben die ersten vier Strophen gesungen. Alle Liedstrophen sind ganz wunderbar. In der siebten Liedstrophe, da heißt es, und damit möchte ich schließen, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und das noch einmal als Bitte an euch. Lasst euch führen von unserem guten Regenten, Jesu Christi. Drei Punkte über diesen Weg, den Gott mit dir hat. Erstens, es gibt einen Weg, den du gehen sollst. Zweitens, Gott zeigt dir den Weg, den du gehen sollst. Und drittens, du sollst Gott um aktive Führung auf dem Weg bitten, den du gehen sollst. Noch einmal der Predigtvers. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.